Selbst da reden wir dann über Preisziele ungefähr von 1 Million US-Dollar pro Bitcoin.
Bitcoin regelt.
Auf einmal einen Brief von der Bank, wir kündigen das Konto.
Was wäre denn deiner Meinung nach jetzt das größte Risiko für Bitcoin?
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Kryptowährungen bergen hohe Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und war gerade in Salzburg auf dem Electric Love Festival. Aber nicht nur zum Feiern, auch zum Reden. Und zwar über zwei Themen, die mindestens so elektrisierend sind wie Techno, Unternehmensgründung und Bitcoin. Mit einem Gesprächspartner, der zu beiden eine Menge zu sagen hat. Daniel Winkelhammer, CEO und Gründer von 21 Bitcoin App.
Daniel, hallo.
Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast-Studio.
Du, ich finde es großartig, dass ich hier sein darf. Also es ist definitiv die coolste Location, in der ich jemals einen Podcast aufgezeichnet habe. Und wir schauen ja gerade hier auf die Mainstage. Kurz bevor wir gestartet haben, sind die Tore geöffnet worden. Während wir sprechen, geht's jetzt gleich dann los mit dem Festival. Wenn man so Logenplätze.
Wir haben eigentlich die perfekte Sicht, die beste Sicht über das ganze Festival, direkt auf die Mainstage und vor allem, wenn jetzt dann die Sonne untergeht in den nächsten Stunden, dann wird das richtig cool.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier oben mit Blick auf die Mainstage ein Podcast-Studio zu machen? Ihr macht das ja dieses Jahr nicht zum ersten Mal.
Ja, wir machen das jetzt zum zweiten Mal mit dem Electric Love Festival. Ist ja so ein bisschen unsere Heimat hier in Salzburg und wir kennen auch die Jungs, die das Electric Love Festival veranstalten. Und wir haben uns einfach mal mit denen zusammengesetzt, weil wir generell das Festival cool finden und irgendwo auch supporten wollten. Und dann ist eigentlich relativ schnell diese Idee entstanden, weil sie haben halt viele so Bauwerke in Containerform und wir haben hier einen komplett verglasten Container, in dem wir eben unser Podcast-Lounge aufgebaut haben. Und dann hat sich das angeboten. Wir haben das letztes Jahr dann einmal ausprobiert. Es ist extrem gut angekommen und das spricht auch so ein bisschen unsere Philosophie. Wir versuchen ja das Thema Bitcoin, was ja doch noch für viele vielleicht auch so ein abstraktes Thema ist, wo sie noch wenig Berührungspunkte damit hatten, so ein bisschen in die breitere Menge auch zu bringen. Und da eignet sich so ein Festival mit ja knapp 200.000 Besuchern jetzt übers Wochenende auch ganz gut, Bitcoin so ein bisschen in die breitere Masse zu bringen.
Ja, das zeigt ja auf jeden Fall Flagge. Du hast es ja schon erwähnt, du kommst selber aus der Gegend hier, aus Salzburg, hast auch in Salzburg Abitur gemacht, ich glaube 2013. Puh, wann war es? Irgendwann die Matura, wie man in Österreich sagt. Hast du schon geahnt, dass du mal irgendwann Unternehmer wirst? Und was hätte der 18-jährige Maturant damals gedacht, wenn er gewusst hätte, jetzt bist du Unternehmer und CEO von einem der aufregendsten Bitcoin-Startups in Europa?
Ich glaube, ich habe das schon immer so ein bisschen im Gespür gehabt oder es war immer schon so eine Vision von mir, irgendwann selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein. Ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie, aber meine beiden Elternteile sind beide Unternehmer oder selbstständig. Ich habe das schon als kleiner Junge damals erfahren, wie es ist, selbstständig zu sein und bin einfach so in dieser Familie aufgewachsen, wo wir auch dann teilweise am Wochenende unterwegs waren und meine Eltern gearbeitet haben und ich habe dann auch immer schon mitgeholfen. Und irgendwie war das so ein bisschen immer in mir drinnen. Also ich habe gemerkt, nach meinem Studium, als ich so im normalen Finanzleben war oder im Finanzwesen, in meinem Beruf, dass ich das zwar toll finde, aber dass nichts für ewig ist.
Was heißt jetzt, du warst in deinem Beruf im Finanzwesen? Was hast du gemacht?
Ich habe zuerst meine Ausbildung in Salzburg, eine technische Schule absolviert. Das heißt, ich war immer schon extrem technikaffin. Habe dann dort Programmieren gelernt. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber mich hat dann auch dieses Wirtschaftliche immer schon interessiert und bin dann nach Wien gegangen auf die Wirtschaftsuniversität und habe dort Wirtschaftsinformatik studiert, um einfach diese zwei Welten zu kombinieren. Das heißt einerseits Technologie und auch Geschäftsmodelle, vor allem digitale Geschäftsmodelle. Bin dann nach meinem Studium in meinem ersten Job bei der Allianz Versicherung in Wien gelandet. Und habe dort auch so an der Schnittstelle Technologie und Finanzen gearbeitet. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, in einem großen Unternehmen kannst du wenig bewegen und irgendwie so als junger, frischer, enthusiastischer Berufseinsteiger hast du irgendwie mehr Drive gehabt, als wie in so einem großen Unternehmen möglich war. Bin dann wieder zurückgegangen nach Salzburg und war in einem kleinen Consulting-Unternehmen, wo wir aber bei relativ großen Kunden waren. Also das war dann zum Beispiel die Porsche Bank, wo ich sehr viele Projekte geleitet dann habe als IT-Projektmanager. Ich war bei Red Bull, bei Spar, also eigentlich alles so, was in Salzburg groß ist an Unternehmen und habe aber mich gleichzeitig schon seit 2017 sehr, sehr intensiv mit Bitcoin auseinandergesetzt und habe dann damals in Corona 2020 die Chance genutzt. Da haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen mehr Zeit gehabt und habe dann 21 Bitcoin gestartet mit meinem Co-Gründer, den Dominik.
So, da war jetzt schon eine ganze Menge drin. Ich will noch mal ein bisschen zurück auf dieses Erweckungserlebnis. Also mit Unternehmerschaft bist du aufgewachsen. Also das hast du schon so in der DNA. Technologie hat dich schon immer irgendwie interessiert, sonst hättest du es nicht studiert. Programmierkenntnis, alles fein. Aber du bist ja jetzt eben nicht irgendein Unternehmer, sondern du bist Bitcoin-Unternehmer. Und da müssen wir natürlich mal drüber reden. Wie war denn so deine erste Begegnung mit Bitcoin? Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal von Bitcoin gehört oder gelesen hast und was du damals über Bitcoin gedacht hast?
Das war sehr, sehr früh noch. Das müsste so Anfang 2011 gewesen sein. Damals noch in der Schule, wo wir eben in dieser Informatikschule hatten wir einen Klassenkameraden, der hat damals Server gehostet und die irgendwo im Ausland gehabt und die mit Bitcoin bezahlt. Und das hat er uns mal gezeigt und erzählt und der hat hunderte Bitcoin damit quasi monatlich gezahlt, weil damals war Bitcoin ja auch relativ wenig wert, also unter 10 Euro pro Stück.
Also fast so wie der Typ mit der Pizza. Nur, dass er sich Computer gekauft hat.
Ja, genau. Das war nur ein Jahr später eigentlich, weil die Pizza war 2010. 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen. Und damals dann 2011 Server, genau. Das war so mein erster Berührungspunkt. Ich war damals aber noch relativ jung und habe das dann so ein bisschen leider aus den Augen verloren. Ich kann mich erinnern, das zweite Mal war dann der Kontakt so 2013, 14. Da habe ich gelesen von diesem Darknet und dass das diese Internetwährung Bitcoin gibt. Und ich wusste ja schon, irgendwo habe ich das ja mal gehört. Und ich habe dann 2013, glaube ich, war das, versucht, Bitcoin zu kaufen. Das war aber damals noch extrem mühsam. Also da gab es keine einfachen Börsen, wo du dich angemeldet hast und einfach mit einer Banküberweisung Bitcoin kaufen konntest. Das war damals noch so, du hast dich mit einer Person im realen Leben treffen müssen, hast Bargeld quasi mitgenommen und der andere hat dann sein Wallet mitgenommen und hat dir dann die Bitcoin geschickt. Und
man konnte also gar nicht Geld extern in diesen Kreislauf reinbringen.
Genau. Das war wirklich so Peer-to-Peer. Local Bitcoins hat das damals geheißen. Es gibt es mittlerweile auch, glaube ich, schon einige Jahre nicht mehr. Mir war das dann aber ehrlich gesagt auch zu dubios. Und ich habe das dann wieder aus den Augen verloren. Und dann mein dritter Berührungspunkt, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, das war Anfang 2017. Da habe ich bei einer Online-Zeitung in Österreich, dem Standard, einen Artikel gelesen, dass Bitcoin wieder die 1.000-Dollar-Marke geknackt hat. Und das hat mich dann einfach, ja, gecatcht. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie seit 6, 7 Jahren immer wieder mal von Bitcoin gehört. Das ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Mittlerweile wieder 1.000 Dollar wert. Ich sollte mich mal mit dem Thema beschäftigen. Und dann bin ich so ein bisschen, wie man auch im Bitcoin-Space sagt, so in diesen Kaninchenbau hineingefallen.
Rein ins Rabbit Hole.
Rein ins Rabbit Hole, genau. Und habe dann, ja, seit 2017, ich glaube mittlerweile keinen einzigen Tag verbracht, wo ich nicht entweder über Bitcoin gelesen habe oder mich mit dem Thema beschäftigt habe.
Was heißt das? Was hast du denn damals gemacht, so, also dich damit beschäftigt? Hast du also mal angefangen, das White Paper zu lesen?
Genau, das war so eins der ersten Dokumente, die ich gelesen habe und ich habe dann recherchiert und versucht, irgendwie gute Informationen zu finden. Das war 2017, vor allem Anfang 2017, noch gar nicht so einfach. Also vor allem auf Deutsch hat es so gut wie gar nichts gegeben. Ich habe dann englische Podcasts gehört, auch teilweise relativ alte schon aus 2014 und so weiter. Und ja, vor allem 2018 ist dann sehr viel passiert. Dann sind die ersten Bücher, wie der Bitcoin-Standard zum Beispiel ist 2018 dann herausgekommen. Den habe ich dann gelesen und dann war es eigentlich um mich geschehen. Dann habe ich so ein bisschen verstanden, okay, bei Bitcoin geht's um viel, viel mehr als wie jetzt irgendeine neue Technologie, die spannend ist, sondern da steckt halt wirklich ein monetärer Wert dahinter, ein neues, ja, Asset, würde ich sagen. Und ja, das hat mich dann fasziniert und da habe ich so ein bisschen dann meine Leidenschaft von Technologie und auch Wirtschaft, Business in einem Thema dann gefunden mit Bitcoin.
Jetzt war ja 2017 auch die Zeit, wo Bitcoin so ein bisschen in die Breite ging, dass ja auch Populärmedien darüber berichtet haben. Also ich weiß, bei mir in Berlin um die Ecke ein Restaurant, Friedel Richter, da habe ich schon 2015 das orangene B an der Türe gesehen, dass man dort mit Bitcoin bezahlen kann. Das war so meine erste Begegnung, fand das erst ein bisschen strange, dachte, das ist irgendwas mit Bitburger, ja, mit Bier oder so. Und die waren plötzlich in den Medien, weil man dort auch mit Bitcoin bezahlen konnte, immer noch. Die haben das dann so ein bisschen erklärt. Und der Bitcoin hat ja dann auch ziemlich angezogen. Gleichzeitig kam ja dann auch die Zeit dieser ICOs, dieser Initial Coin Offerings, die, na, ich weiß nicht, darf man das sagen, 95% oder waren es am Ende doch 99%, die einfach Scam waren, einfach Betrug waren. War das für dich damals als junger Mensch wirklich ein Ding, wo du dich von frei machen konntest, wo du gesagt hast, Mensch, also ich interessiere mich jetzt wirklich für die technologischen und auch philosophischen volkswirtschaftlichen Grundlagen, oder hat dich das nicht einfach auch gereizt, hey, da geht's so richtig ab, das steigt und man kann in kürzester Zeit aus fast nichts irgendwie einen Geldwert machen und bevor das dann wieder alles zusammenbricht?
Ja, bei mir ging's ja los Anfang 2017, da gab's diesen Mainstream-Hype ja noch nicht, das heißt, ich habe so ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt, bis es dann richtig losging. Das war ja damals eher so Q4 2017, also relativ am Ende, wo es dann richtig durch die Decke gegangen ist und Bitcoin damals die knapp $20.000 erreicht hat und dann ja auch wieder abgestürzt ist. Du hast das gerade erwähnt, die ganzen ICOs. Und ich habe mir das schon sehr, sehr genau angeschaut und habe mir auch 2017 gedacht, Smart Contracts und diese Technologien verändern auch unser Finanzwesen und war dann auch so ein bisschen in dem quasi Mindset. Aber mein Glück war dann eben 2018 der Bärenmarkt, da ist ja alles gedroppt, also Bitcoin um ungefähr 80% und die meisten Altcoins 99% fast. Und da konnte ich mich dann wirklich richtig intensiv eigentlich mit Bitcoin auseinandersetzen. Also einerseits mit der Technologie, aber auch mit der ökonomischen Seite. Und deswegen, glaube ich, war die Ablenkung zwar da, aber nur sehr, sehr kurz.
Du hast wahrscheinlich 2017 dann auch Bitcoins gekauft, als sich das so richtig gepackt hat. Ja, kannst du gleich nochmal erzählen, wie. Was mich aber erstmal interessiert hat, 2018, als das dann so runterging, hast du dann irgendwie gezweifelt daran? Oder hat dir gerade da die Lektüre geholfen, das durchzuhalten?
Genau, 2017 habe ich dann das erste Mal gekauft. Das war auf irgendeiner Internetbörse. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Das war damals auch noch ohne KYC-Prozess, ganz einfach irgendwo ins Ausland Geld schicken und da deine Wallet angeben und dann hast du die Bitcoin zurückbekommen.
Hat ja aber nichts ausgemacht. Also das war ja jetzt auch nicht sonderlich transparent damals, diese Bitcoin-Käufe. Und das war ja dann auch noch die Zeit, als zum Beispiel Larry Fink von BlackRock sagte, also die einzige Berechtigung von Bitcoin ist, dass es Geldwäsche gibt. Ja, aber das hat ja nichts ausgemacht. Das ist, okay, das Risiko gehe ich mal ein.
Naja, das war so wenig Geld. Also ich war ja damals Student. Ich hatte ja so gut wie kein Geld. Das waren ein paar, vielleicht wenn es ein paar hundert Euro waren, dann war's schon viel. Deshalb wollte ich einfach ausprobieren. Mit größeren Summen hätte ich die damals zur Verfügung gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch dagegen entschieden. Genau, ja.
Okay, und dann hast du in diesem ersten Kryptowinter, den du dann erlebt hast, dich immer weiter reingegraben in dieses Rabbit Hole. Was war denn das Thema, das dich so wirklich dann gecatcht hat, dass du gesagt hast, Mensch, es lohnt, dabei zu bleiben? Das ist vielleicht mit den ICOs ein Scam gewesen, aber Bitcoin muss man davon separat sehen. Was war dein Anker dabei? Was war deine grundsätzliche Erkenntnis?
Also ich dann den Bitcoin-Standard, also ich habe davor ja schon sehr viele Podcasts und Artikel gelesen, aber ich habe dann den Bitcoin-Standard relativ früh 2018 gelesen und ich habe das Buch verschlungen innerhalb von ein paar Tagen. Und das hat mich wirklich dann gecatcht, also diese monetären Eigenschaften eigentlich, dass ich habe Wirtschaftsinformatik auf der Wirtschaftsuni studiert und dir wird nie erklärt, warum gibt's überhaupt Inflation? Was steckt wirklich dahinter? Was ist wirklich Geld? Und der Bitcoin-Standard bereitet dieses Thema, finde ich, sehr, sehr gut auf. Also in den ersten zwei Dritteln in dem Buch geht's 0,0 um Bitcoin. Da geht's eigentlich erst einmal darum, was ist denn überhaupt Geld und wie ist das über die Jahrtausende entstanden und wie hat sich das verändert? Also es gab ja schon verschiedenste Formen von Geld, also ob es irgendwelche Muscheln waren auf Inseln, ob es dann irgendwann Gold auch war, mittlerweile ja Fiat-Currencies, die auch nicht mehr an Gold oder irgendeinem Rohstoff gebunden sind. Und das hat mich dann wirklich sehr, sehr interessiert, warum dann auch Bitcoin als monetäres Asset eben ja Legitimität hat und auch dieser Unterschied zu allen anderen Kryptowährungen, dass es halt wirklich eher als Rohstoff gesehen werden kann, weil eben auch kein Staat, kein Unternehmen, keine einzelne Person dahinter steckt und Bitcoin eben diese Eigenschaften besitzt, die gutes Geld ausmachen.
Das heißt, wenn ich dich jetzt so höre, für dich das wesentliche Narrativ ist schon Bitcoin als Wertspeicher.
Definitiv, also ich sehe Bitcoin als aufstrebenden Vermögenswert. Also es ist sicher noch kein etablierter Vermögenswert oder Wertspeicher. Aber man muss natürlich dazu sagen, Bitcoin gibt es jetzt, das Netzwerk oder das Asset gibt es seit 2009. Das heißt jetzt ungefähr 16 Jahre. Ist auch noch nicht eine allzu lange Zeit. Und wir haben in dieser kurzen Zeit, 16 Jahre, haben wir schon ungefähr 10% erreicht von der Marktkapitalisierung von Gold. Und Gold hat für das Ganze über 1000 Jahre gebraucht. Das heißt, es geht schon sehr schnell, aber man muss natürlich trotzdem das alles in Relation setzen. Und meine These ist, dass Bitcoin in Zukunft einfach als Wertspeicher etablierter wird. Wir haben eine zunehmend digitalisierte Gesellschaft, eine digitale Welt. Und das Problem der Inflation oder der Kaufkraftverlust, das betrifft uns ja alle. Und Bitcoin bietet da einfach eine tolle Möglichkeit, wo du einfach zu 100% weißt, es gibt nur eine maximale Anzahl davon und du kannst quasi auch Wert darin aufbewahren.
Warum ausgerechnet Bitcoin? Warum ausgerechnet so etwas, was ja jetzt produktiv überhaupt nicht relevant ist, ja, sondern eigentlich genauso wenig Nutze ist wie Gold, ja? Ich kann es mir nicht mal um den Hals hängen, ja, muss aber auch nicht natürlich die mit dem physischen Besitz verbundenen Malessen in Kauf nehmen. Warum sagst du nicht, also ich möchte Geld vor Inflation schützen, warum kaufst du keine Aktien? Ja, Aktien sind auch nicht beliebig reproduzierbar. Ja, ich kann ständig eine AG gründen und davon Aktien irgendwie vertickern. Aber es gibt eben nur sehr wenige, sehr hochwertige Qualitätsunternehmen. Du hast eben nicht 30 Apples auf diesem Niveau und du hast nicht 40 Berkshire Hathaway. Warum muss es Bitcoin sein? Ein digitales Nichts.
Ja. Also ich glaube, dieses Problem, das global herrscht, ist, jeder möchte seine Kaufkraft aufbewahren. Also es gibt einen Unterschied meiner Meinung nach zwischen investieren und in sparen.
Also du meinst den Traum, wir legen einfach einen Geldschein heute und das Kopfkissen und in 60 Jahren ist der immer noch genauso viel wert wie heute, gemessen in Kaufkraft. Das ist so das, was du meinst mit Kaufkraft aufbewahren.
Genau. Und Bitcoin bietet da, ich sehe das immer gerne so als Gefäß oder Behälter. Also zum Beispiel, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt investieren in Immobilien. Sie investieren in Immobilien in erster Linie, weil sie natürlich auch ihre Kaufkraft erhalten wollen, weil sie ganz genau wissen, wenn ich das Geld auf meinem Konto oder unter meiner Matratze bunkere, dann habe ich vielleicht nominal in 10 Jahren immer noch denselben Betrag, aber die Kaufkraft wird darunter leiden.
Ja, weil Geld dazu nicht da ist.
Genau.
Geld ist ja nicht dazu da, Werte aufzubewahren, sondern Geld ist ein Tauschmittel. Geld muss im Kreislauf sein.
Ja, es gibt zum Beispiel Austrian Economics, also die österreichische Wirtschaftsschule, die zum Beispiel sagt, dass Geld mehrere Funktionen hat, unter anderem natürlich als Tauschmittel, aber auch andererseits als Tauschmittel für die Zukunft. Das heißt, dass du Kaufkraft aufbewahren kannst und da sehe ich halt Bitcoin als aufstrebendes Asset, als Wertspeicher, mit sehr, sehr guten Eigenschaften. Du hast ein ganz anderes Risikoprofil bei Bitcoin als zum Beispiel bei Aktien.
Anderes Risikoprofil? Also wenn ich jetzt auf die Zahlen schaue, kann ich das nicht sehen. Volatilität, wenn ich die mal als Risikomaß nehme, ist bei Bitcoin, glaube ich, also seit 2017 gerechnet viermal so hoch. Wenn ich auf Drawdowns gucke, ja, du hast gerade gesagt, 80%, also wir haben, glaube ich, zweimal in den letzten 10 Jahren Drawdown gesehen, Bitcoin, US-Dollar von 75-80%. Haben wir in Aktienmärkten in den letzten 20 Jahren in der Form nicht gehabt.
Ja, das stimmt natürlich, wenn man Volatilität quasi als das Maß für Risiko sieht. Wenn man sich aber andere Risiken ansieht, zum Beispiel Ausführungsrisiko. Du hast hinter Bitcoin keinen CEO, der einen Fehler machen kann. Du hast ein Netzwerk, das 24/7 verfügbar ist. Du kannst es in jeder Währung liquide umtauschen. Du kannst Bitcoin für dich selbst verwahren. Das heißt, du hast halt ein ganz anderes Profil an Eigenschaften als zum Beispiel eine Aktie. Ich denke auch, dass sich die beiden Assets ja oder die beiden Asset-Klassen ja nicht unbedingt ausschließen. Also es gibt sehr, sehr viele Kunden auch zum Beispiel von uns, die ein Aktienportfolio haben, die teilweise ihr Portfolio diversifizieren und auch in Bitcoin investieren, weil sie auch sagen, zum Beispiel Risikostreuung macht zum Beispiel auch mit einem Teil von Bitcoin in deinem Portfolio Sinn, weil du ein anderes Profil, wie gesagt, hast, eine andere Rendite hast.
Boah, was bist du für ein öder Bitcoiner? Ja, also ich muss sagen, ich gehöre ja zu denjenigen, ja, irgendwie 4% irgendwas Bitcoin im Portfolio, das ansonsten sehr stark aktienlastig ist, und normalerweise kriege ich immer von zwei Seiten Dresche, ne? Von denen, die Bitcoin immer noch für den digitalen Wiedergänger der Tulpenzwiebel halten, die sagen, mein Gott, du bist doch sonst ein völlig rationaler Typ, wie kannst du nur Bitcoin haben, die 4% kannst du gleich abschreiben, ne? Die anderen, die wirklichen Bitcoin-Maximalisten, sagen mir dann häufig, wie, du hast nur 4%, du solltest mehr lesen, dann hast du bald 100%. Na, und ich als Agnostiker sitze dazwischen. Jetzt kommst du hier als Bitcoin-Unternehmer und sagst, ist völlig egal, sehr rationale Geschichte. Man kann auch Aktien und Bitcoin mischen. Ja, finde ich auch. Portfolioeffekt ist übrigens über die letzten Jahre, also seit 2017, die ersten Bitcoin-Finanzprodukte rausgekommen sind, wirklich interessant, weil du hast über diese Zeit pro Jahr 2 Prozentpunkte mehr Rendite ohne mehr Portfoliorisiko mit einer Beimischung von 5% Bitcoin gehabt. Also insofern, das kann ich da bestätigen. Aber wenn du jetzt sagst, also Aktien haben mehr Risiko, CEO-Risiko, sehe ich ein, spezifisches Risiko kannst du natürlich auch entsprechend wegdiversifizieren. Ja, nicht alle Unternehmen werden schlechte CEOs haben. Aber Bitcoin mit einer Aktie zu vergleichen, ist natürlich ähnlich so wie Gold mit einer Aktie zu vergleichen, weil die Aktie verbrieft etwas, wo produktiv gearbeitet wird, ja, was Menschen, was Gesellschaften weiterbringt, was überhaupt erst die Notwendigkeit entstehen lässt, dass man sowas wie Zahlungsmittel oder Wertspeicher braucht, dass wir Güter des täglichen Bedarfs haben, dass wir uns als Gesellschaft fortentwickeln. Das ist ja bei Bitcoin alles nicht.
Naja, du hast ja bei Bitcoin meiner Meinung nach eine Spartechnologie, das heißt kein Investment grundsätzlich, meiner Meinung nach, sondern ein Wertaufbewahrungsmittel als Sparvehikel. Also ich vergleiche das immer gerne so als Gefäß, und du hast halt bei Bitcoin kein Leck. Also das heißt, durch diese Begrenzung von 21 Millionen, dass du auch nur bei Bitcoin hast, kredibil im Kryptobereich, bei allen anderen Kryptowährungen hast du Unternehmen dahinter, die das zentral steuern können. Das haben wir auch schon gesehen, zum Beispiel bei Ethereum. Da gibt es die Foundation dahinter, die ja sehr signifikante Parameter des Codes quasi geändert hat, auch schon mehrmals auch die monetäre Politik quasi geändert hat, des Protokolls. Und bei Bitcoin hast du eben diese Dezentralität, die du bei keiner anderen Kryptowährung hast, und deswegen auch sehr, sehr kredibile Eigenschaften. Und du hast eben einen geschlossenen Behälter, der dir einfach jetzt nicht unbedingt eine Rendite verspricht, aber er verspricht dir, wenn du zum Beispiel einen Bitcoin hast von 21 Millionen, dass keiner diesen einen Bitcoin, den du hast, inflationieren kann. Das heißt, du wirst immer diesen einen Teil von 21 Millionen haben. Und in unserem Geldsystem heißt es, über einen längeren Zeitraum, es wird immer mehr Geld in den Umlauf kommen, Inflation. Und dadurch wird deine Kaufkraft einerseits erhalten, weil eben Bitcoin sich nicht ausdehnt. Und dann kommt natürlich dazu, dass immer mehr Menschen, Unternehmen mittlerweile Staaten halt auch überlegen, Bitcoin zu kaufen. Und das heißt, du hast eine erhöhte Nachfrage bei einem fixen Angebot. Und dadurch haben wir auch über die letzten Jahre auch diese Preissteigerungen bei Bitcoin gesehen.
Was sagt ein überzeugter Bitcoiner dazu, dass Staaten Bitcoin kaufen wollen, damit ja dann auch ein Teil des Marktes einfach cornern, beziehungsweise ja auch dann irgendwann über ihre Preismacht diesen Markt bewegen können. Wenn sie einmal genügend gekauft haben, ja, dann bewegt das natürlich den Markt erstmal nach oben. Ja, staatliche Bitcoin-Schätze existieren ja dann auch dadurch, dass irgendwas konfisziert wird, das ist ja mal so der Anfang, aber das kann natürlich auch mal genau im Gegenteil dann auch sich auswirken. Wie siehst du das, das Starten dieses System so ein bisschen, nennen wir es mal, kapern?
Naja, das Tolle bei Bitcoin ist, selbst wenn du einen riesengroßen Teil an Bitcoins besitzt, zum Beispiel MicroStrategy oder jetzt Strategy besitzt ja ein bisschen über 2% aller Bitcoin, 500.000 Bitcoin. Und selbst die oder auch ein Staat, wenn er so eine Menge an Bitcoin besitzen würde, kann das Protokoll, also Bitcoin an sich, die fundamentalen Eigenschaften nicht verändern. Klar, man kann den Preis damit manipulieren, drücken, aber das ist natürlich auch dann irgendwo begrenzt, weil auch kein Staat neue Bitcoins drucken kann. Und so kannst du natürlich kurzfristig oder vielleicht auch mittelfristig den Markt nach oben bewegen oder vielleicht auch nach unten bewegen. Aber du kannst halt nichts an den fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin ändern. Und das ist eben dieses langfristige Versprechen, das Bitcoin bietet als aufstrebender Wertspeicher, dass du ein digitales oder einen digitalen Rohstoff hast, der von niemanden und auch von keinem Staat, weder die USA noch China, verändert werden kann.
Naja, der Vorteil ist ja auch bei diesem digitalen Rohstoff, du weißt, wie viel maximal da ist, ne? Also bei Gold könnten ja immer noch mal irgendwelche Vorkommen gefunden werden. Man redet immer von diesem Würfel mit 18 Metern Kantenlänge, ne? Aber vielleicht sind es auch 20, ne? Dann wäre es halt doch ein bisschen mehr. Wir wissen es halt nicht genau. Bei Bitcoin wissen wir es ganz genau. Das ist ja sozusagen dann auch dieser Burggraben. Ja, ich komme aus der Aktienwelt und versuchst ja immer mit Entsprechungen da zu sehen. Und das ist ähnlich so, wie wenn du eine Bergbahn hast, so wie in der Schweiz, die Jungfraubahn, ja, die gibt's dann halt einmal. Und dann hast du als Aktionär die Gewissheit, also da baut nicht jetzt irgendjemand noch eine andere Bahn dazu. Es muss halt insgesamt die Akzeptanz für diese Bergregion da sein und die Leute müssen da hinkommen. Ähnlich braucht Bitcoin einfach die Akzeptanz. Es hat ja aus sich heraus keinen Wert, ne? Aber es braucht die Akzeptanz, dass Leute sagen, ja, ich messe dem einen Wert bei und dass immer mehr Leute das auch entsprechen wollen.
Ja, vielleicht auch noch der Unterschied zu Gold zum Beispiel. Wenn der Goldpreis steigt, dann lohnt sich natürlich auch mehr nach Gold zu schürfen. Das heißt, das Angebot wird auch steigen, was natürlich auch den Preis wieder drückt. Das heißt, du hast immer einen Mechanismus bei allen Rohstoffen, wenn der Preis steigt, mehr zu produzieren. Bei Gold ist es noch am schwierigsten, weil eben die Goldmenge schon sehr, sehr hoch ist, die über der Erde ist. Das heißt, du kannst im Schnitt über die letzten Jahre haben wir immer so ungefähr 1% Inflation in Gold gehabt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber angenommen, der Goldpreis würde morgen auf 10.000 Euro steigen, dann würden sich natürlich andere Methoden auch noch lohnen, Gold zu schürfen. Mehr Leute würden Gold schürfen, was das Angebot wieder erhöht, was den Preis drückt. Und im Unterschied dazu ist halt Bitcoin extrem interessant, weil selbst wenn morgen der Bitcoin-Preis auf 1 Million Dollar steigen würde, könnten mehr Leute zwar nach Bitcoin schürfen, also minen, aber dadurch, dass dieses Protokoll, diese Schwierigkeit zu minen immer dem aktuellen, auch physischen Gegenwert anpasst, das heißt, wenn mehr Miner nach Bitcoin suchen, wird es einfach schwieriger, Bitcoin zu finden. Das heißt, egal wie hoch der Preis ist, du kannst nicht mehr Angebot schaffen. Und das ist auch sehr speziell. Also das haben wir eigentlich noch nie gehabt bei irgendeinem Rohstoff, bei irgendeinem Vermögenswert, dass du, egal wie hoch der Preis ist, das Angebot nicht verändern kannst.
Was bei dir interessant ist, deine Gedanken kreisen sehr stark um dieses Thema Wertspeicher, digitales Gold. Ich verfolge ja nun die Bitcoin-Community vor allem mal so ein bisschen auf Twitter, bin da nicht wirklich tief drin, stell aber immer mal fest, wenn ich sowas über Preisentwicklung schreibe, Hashtag Bitcoin, naja, irgendjemand aus der Community kommentiert immer. Und da ist ja häufig dieses Wertspeicher-Narrativ nur der Einstieg, sondern da wird ja Bitcoin so generell auf als Antwort auf alle Fragen des Finanzsystems gesehen, ja. Und das ist dann am Ende immer so, Hashtag Bitcoin regelt. Egal, was du an Problemen beschreibst, ja, mit Bitcoin wäre das nicht passiert oder Bitcoin wird auch das lösen. Wie bist du da gedanklich aufgestellt? Sagst du auch, also Bitcoin ist eigentlich der Nukleus eines neuen Finanzsystems? Oder sagst du, also so weit denkst du gar nicht, für dich ist erstmal wichtig, dass diese Etablierung als Wertspeicher funktioniert?
Also ich sehe schon das Potenzial, dass Bitcoin einige Probleme besser machen könnte, die wir aktuell als Gesellschaft haben. Also wie gesagt, zum Beispiel das Thema Inflation belastet einfach die Gesellschaft. Wir merken es. Ich habe mal das letztens wieder gedacht, mein kleiner Cousin hat ein Lego-Spielzeug bekommen. Und wenn ich mal anschaue, die Lego-Spielzeuge aus den 90er Jahren, die Qualität, wie dick die damals noch waren und jetzt. Das ist halt einfach ein Thema, dass Inflation schon sehr, sehr weit in der Gesellschaft, meiner Meinung nach auch Probleme verursacht. Und da kann halt philosophisch, wenn man wirklich sagt, okay, über 50 oder noch mehr Jahre, könnte Bitcoin eine Besserung, ich weiß nicht, ob es die absolute Lösung ist, eventuell bringen. Ich bin aber Fan davon, dass man realistisch denkt, dass man sich vielleicht die nächsten 5 Jahre anschaut, weil wir leben in einer Welt, wo sich sehr, sehr viel sehr schnell ändert. Und ich glaube, es schreckt auch eher Einsteiger ab, wenn man jetzt mit der absoluten Wahrheit kommt und irgendwie versucht, Einsteigern zu erklären, was könnte denn in 100 Jahren sein, wenn die ganze Welt nur noch Bitcoin besitzt und jeder Handel in Bitcoin abgewickelt wird. Also ich würde sagen, da bin ich sehr realistisch und sehe eher so über die nächsten Jahre, wohin sich Bitcoin meiner Meinung nach entwickeln wird. Und da sehe ich immer so als Vergleich eben auch diesen Goldvergleich. Wenn wir uns anschauen, die Marktkapitalisierung von Gold ist aktuell ungefähr so das 10-fache, vielleicht ein bisschen mehr, noch vom Bitcoin-Markt. Und selbst da reden wir dann über Preisziele ungefähr von 1 Million US-Dollar pro Bitcoin. Und das sehe ich mal so als unmittelbares Ziel, so meiner Meinung nach so bis 2030 könnte das realistisch sein. Und da muss man sich anschauen, okay, wohin entwickelt sich das Ganze dann.
Auch da wieder die Parallele zum Gold. Siehst du bei Bitcoin doch irgendwie dieses Thema Bezahlen, also Zahlungsverkehr noch als relevant, oder ist es einfach Bitcoin zu halten, zu hodeln und ja, wenn es dann mal irgendwie sein muss, wenige Transaktionen, dann das in andere Währungen umzutauschen?
Also ich würde sagen, für den Privatinvestor jetzt im Westlichen, also in Europa, in den USA, ist natürlich der Investment Case der vorwiegende. Das ist auch bei uns auf der Plattform so. 99% der Leute kaufen Bitcoin, um damit Wert aufzubewahren, Euro reinzustecken, vielleicht auch irgendwann mehr Euro rauszubekommen. Man muss aber schon unterscheiden. Also es gibt zwei verschiedene Bereiche von Bitcoin. Es gibt einmal Bitcoin das Asset und es gibt Bitcoin das Netzwerk. Bitcoin ist ja nicht nur dieses Asset, was diesen Wert hat, sondern du hast ein dezentrales Netzwerk, wo du Transaktionen zensurresistent, das heißt ohne dritter Partei, ohne Bank, 24/7 überall auf der Welt transferieren kannst. Und das hat natürlich schon auch einen Wert. Also ich denke, jetzt so für die Privatperson irgendwo beim Einkaufen mit Bitcoin zu bezahlen, hat wenig Relevanz aktuell.
Aber da gibt es sicherlich technisch auch bessere Möglichkeiten mit leichterer Zugänglichkeit und höherer Geschwindigkeit.
Naja, meiner Meinung nach jetzt auch in der praktischen Erfahrung, wir haben kein Problem mit Zahlungen. Also meine Debitkarte, Kreditkarte, Apple Pay und so weiter funktionieren extrem gut. Super niedrige Gebühren, also als Konsument habe ich ja gar keine Gebühren, auch als Händler relativ überschaubar. Aber ich glaube vor allem, was so den internationalen Geld- oder Werttransfer anbelangt, da gibt's natürlich viel, viel mehr Hindernisse. Da sind extrem viele Banken, Korrespondenzbanken involviert. Das dauert extrem lange. bis der Wert auch dann wirklich gesettelt wird. Und ich glaube, da macht halt Bitcoin als Netzwerk, das keine Grenzen kennt, weil es im Internet existiert, global, schon sehr viel Sinn. Und da sehe ich schon auch einen Verwendungszweck für Bitcoin, vor allem für auch multinationale Konzerne zum Beispiel, die überall auf der Welt, IKEA, ihre Filialen haben und dann auch Zahlungsflüsse bündeln müssen und vielleicht auch nicht an argentinischen Peso halten müssen oder vielleicht nicht länger, als sie möchten. Und da hast du mit Bitcoin halt die Möglichkeit, internationale Transfers sehr schnell abzubilden, sehr kostengünstig und wirklich auch, also Bitcoin ist ja auch ein Bearer-Asset.
Aber immer über das Bitcoin-Netzwerk, warum nicht ein Stablecoin? Also USDC beispielsweise von Circle, der Stablecoin ist ja ein Riesenthema gerade an der Börse nach dem erfolgreichen IPO von Circle an der Nasdaq. Mhm. Das reicht doch eigentlich für diesen Transfer. Da brauche ich doch nicht das Bitcoin-Netzwerk für, oder?
Naja, der Vorteil vom Bitcoin-Netzwerk ist, dass es halt absolut neutral ist. Das heißt jetzt, wir haben es ja gesehen, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurden zum Beispiel die ganzen Staatsanleihen, die US Treasuries von den Russen quasi konfisziert beziehungsweise als wertlos erachtet. Der Iran ist zum Beispiel vom SWIFT-Netzwerk ausgeschlossen. Und Bitcoin, glaube ich, könnte halt so eine neutrale Brücke schlagen.
Kann also doch helfen, dass Staaten Sanktionen unterlaufen können.
Zum Beispiel, also ich denke schon.
Es ist ja jetzt kein Wert an sich, ne? Wenn man da also zumindest diese Möglichkeiten nicht mehr hat und es dann gleich militärisch werden muss.
Naja, es kommt dann immer so drauf an, welche Seite man wie einordnet. Also früher wurden ja internationale Transfers mit Gold abgewickelt oder teilweise mit Gold. Dann sind Schiffe hin und her gefahren, super ineffizient. Daraus hat sich ja auch dann das Fiat-System entwickelt, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber so ein neutrales Asset, das jetzt keine Politik kennt, ist, glaube ich, schon in einer Welt, die sich jetzt immer mehr wieder auseinanderlebt, schon auch ein Thema.
Es ist zumindest ein weiteres Argument dafür, warum die Awareness von Bitcoin weiter steigen könnte. Was waren so für dich jetzt in den letzten Jahren, die ja dann auch für dich die Zeit als Unternehmensgründer waren, erstmal von Bitcoin her, von der Akzeptanz, von der Adaptation her, die wichtigsten Milestones?
Also ganz klar, was wir auch gesehen haben, seit letztem Jahr die Bitcoin-ETFs, in den USA über BlackRock, Fidelity, also sind die größten Vermögensverwalter ja der Welt. Da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass die Akzeptanz durch alleine diese ETFs extrem steigt, auch im Mainstream. Und jetzt auch natürlich auf europäischer Ebene haben wir die MiCA-Verordnung, die Markets and Crypto Assets Regulation, die auch den ganzen Markt und auch die Unternehmen dahinter, wie wir jetzt zum Beispiel als Dienstleister im Bitcoin-Bereich regelt, auch diese Legitimität quasi im Markt gibt durch die Regulation. Davor war es natürlich schon immer so ein Thema, dass sehr viele Leute Angst hatten, dass Bitcoin verboten wird von Staaten. Und wir sehen eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, in Europa mit der MiCA haben wir einfach ein ganz klares Rahmenwerk. Auch in den USA, die Donald Trump Administration natürlich sehr, sehr pro Krypto und Bitcoin. Deswegen ist auch dieses große Risiko, ich glaube, vor dem viele auch Angst hatten, ja, meiner Meinung nach jetzt in westlichen Ländern sehr, sehr gering.
Also das Bitcoin-Verbot wird auch nicht mehr so diskutiert. Das heißt, du bist eigentlich schon der Meinung, Bitcoin ist halt an sich, ja, ein dezentrales System, aber es ist gut, dass es Regulierung gibt des ganzen Ökosystems drumherum, weil das eigentlich erst die Skalierung schafft, raus aus diesem nerdy Network, das es vielleicht noch vor 10 Jahren war.
Ja, natürlich, weil ich glaube, sonst gibt es eigentlich auch nicht das Potenzial, dass große Vermögen auch in Bitcoin fließen können, wenn es nicht die Rahmenbedingungen dafür gibt und die Regulationen dafür. Und das ist ja genau das, was wir jetzt aktuell auch sehen.
Und die müssen aber reinfließen, sagst du. Also es gibt ja auch so ein paar Romantiker, habe ich gelesen, denen wäre eigentlich ganz lieb, wenn Bitcoin weiter so eine Graswurzelbewegung wäre und die eigentlich eher Bauchgrimmen hatten, als die Finanzriesen wie ausgerechnet BlackRock dann da reingegangen sind. vor einem Jahr und ja wirklich damit auch frühere Positionen komplett gedreht haben. Larry Fink war lange Zeit sehr, sehr kritisch, hat 2017 gesagt, naja, das ist Geldwäsche.
Genau, also ich glaube, da gibt es einige Leute, die gerne Bitcoin so lange wie möglich klein halten wollen, aber ich glaube, wenn man Bitcoin als Wertspeicher sieht und wenn man Kaufkraft damit erhalten möchte, dann freut man sich natürlich über jeden, der in Bitcoin investiert, unabhängig davon, ob es eine Einzelperson, ein Unternehmen, ein Staat ist oder ein Fonds. Weil, wie gesagt, grundsätzlich kann auch, wenn jemand sehr, sehr viel Bitcoin besitzt, das Protokoll nicht beeinflussen. Und ich glaube, da gibt es auch einen Spruch im Bitcoin-Space, Bitcoin is also for the enemy. So, Bitcoin ist auch für den Feind, auch für jeden quasi. Und ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass eigentlich Bitcoin, das Netzwerk auch profitiert davon, weil ja, damit kommt mehr Kapital rein, mehr Unternehmen widmen sich dem Thema. Mittlerweile, glaube ich, wäre es politisch auch gar nicht mehr möglich, selbst wenn ein großer Staat Bitcoin verbieten möchte in den westlichen Ländern, haben so viele Unternehmen, so viele Personen mittlerweile Interesse daran, dass es irgendwann auch nicht mehr möglich ist, den Zugang zu verbieten zu Bitcoin.
Was wäre denn deiner Meinung nach jetzt, wenn wir so mal nach vorne denken, so die nächsten 3 bis 5 Jahre, das größte Risiko, der größte mögliche Rückschlag für Bitcoin, was die Awareness, die Etablierung als Asset-Klasse angeht?
Also ich glaube, das größte Risiko für Bitcoin wäre quasi so seine Existenzgrundlage zu entziehen. Und das wäre, wenn Notenbanken harte, gute Geldpolitik machen würden. Das ist ja aus dem, wo Bitcoin entstanden ist, damals aus der Finanzkrise, sehe ich aber das Risiko sehr, 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 sehr gering.
Eher im Gegenteil. Beispielsweise auf die One Big Beautiful Bill in den USA schauen, die ja nochmal mit mehr Schulden einhergeht, die damit einhergeht, dass Defizite, die man früher in Kriegs- und Krisenzeiten gesehen haben, eigentlich als Normalfall eingepreist wird und dass wir ja damit rechnen müssen, dass 2026, wenn die Nachfolge von Jerome Powell bei der Fed geregelt wird, da auf keinen Fall ein geldpolitischer Falke sitzen wird, wahrscheinlich auch kein Täubchen, sondern ein Plüschtier.
Ja, vermutlich. Also wir oder generell alle Länder mehr oder weniger der Welt sitzen auf Riesenschulden und die kannst du auf verschiedenen Wegen, du könntest sie abbezahlen, das wird politisch aber auch sehr schwer durchzubringen sein, weil das würde bedeuten, dass wir überall sparen müssen, das wäre Wohlstandsverlust. Und die einfachste Möglichkeit ist natürlich, neues Geld zu drucken und damit die Schulden immer weiter ja in die Zukunft zu verschieben, und das wird so lang funktionieren und laufen, wie die Politik bzw. das Geldsystem das mitmacht, und deswegen bietet sich natürlich Bitcoin da sehr, sehr gut auch an, eben als Hedge dagegen.
Real Assets, alles das, was ich nicht vervielfachen kann, beliebig, wie beispielsweise Immobilien in guten Lagen, wie beispielsweise Gold, wie beispielsweise auch Unternehmen mit resilienten Geschäftsmodellen. Und da sind wir dann wieder bei diesem ganzen Portfolio-Ansatz. Verfolgst du eigentlich selber diesen Portfolio-Ansatz, dass du auch Aktien hast, vielleicht Immobilien oder so, oder bist du konzentriert, bist du Bitcoin-Maximalist?
Ich würde sagen, mein Portfolio ist wahrscheinlich sehr Bitcoin-maximalistisch. Ich besitze aber ein paar ausgewählte Einzelaktien, aber auch eher mit Bitcoin-Bezug.
Strategy
zum Beispiel.
Um dabei zu sein einfach, oder weil du davon überzeugt bist, dass man auf Bitcoin auch noch einen Hebel braucht?
Na, einfach, weil ich gerne dabei sein möchte und ja, einfach mal einen kleinen Teil da investiert. Was ich für mich aber auch gelernt habe über die letzten Jahre, was vielleicht auch viele Bitcoiner, also da gibt's ja einige, die sogar ja mit Fremdkapital noch investiert sind, das heißt über 100% in dem Portfolio. Das finde ich teilweise schon sehr, sehr, also da muss man wissen, was man macht.
Das muss man beim Leverage ja immer wissen.
Immer, genau. Und was ich gelernt habe, ist auch immer ein bisschen Euro, also Fiat auf der Seite zu haben für gute Marktgelegenheiten, um da einfach zuschlagen zu können. Meiner Meinung nach, wenn du von einem Asset, von einer Asset-Klasse überzeugt bist, dann freust du dich auch eher, wenn der Markt mal korrigiert, um eben zuschlagen zu können, und langfristig investieren zu können.
Siehst du, da sind wir uns schon wieder einig. Das sehe ich bei Aktien natürlich ähnlich so, wenn ich davon ausgehe, dass eine Aktie wirklich mal an der Börse vom Preis unter den fundamental vorgegebenen inneren Wert geht, freue ich mich natürlich mehr, als wenn sie permanent 30-40% darüber liegt. Aber wenn wir über einen inneren Wert sprechen, über eine fundamentale Bewertung, wie macht man die eigentlich bei Bitcoin?
Ne, ich würde sie so ein bisschen einerseits als Technologie sehen und andererseits, ich habe ja schon gesagt, zum Beispiel zensurresistentes Netzwerk. Also es gibt schon einige Verwendungszwecke meiner Meinung nach, die einen Wert rechtfertigen von Bitcoin. Und auch in dem digitalen Kryptowährungsspace ist ja Bitcoin sehr zu separieren von allen anderen Kryptowährungen. Und darin liegt meiner Meinung nach auch der Wert, dass du ein monetäres Asset hast, das ein aufstrebender Wertspeicher ist, der eben ja begrenzt ist, unabhängig
von. Aber wie bemesse ich den? Also bei einer Aktie, das ist ja das Schöne, kann ich mir anschauen, was macht das Unternehmen beispielsweise an Free Cashflow, was hat es für Schulden? Dann komme ich zu einem Verhältnis, Unternehmenswert zum Free Cashflow. Und dann kann ich sagen, okay, wie viele Jahre muss das Unternehmen eigentlich diesen Free Cashflow jetzt erwirtschaften, damit ich meine Investition heute wieder drin habe? Was kann ich als Wachstum reinrechnen? So, da kann ich mich zumindest annähern. Ich habe eine Kalkulationsbasis. Bei Gold kann ich sagen, okay, wie sind die Förderkosten von Gold? Kann ich mir die einzelnen Minen anschauen, stelle ich fest, es gibt Minen, die arbeiten besser, es gibt Minen, die arbeiten schlechter, dann sind es vielleicht 1200 beim einen, beim anderen sind es 1600, so, dann habe ich aber zumindest mal so eine Richtschnur. Wie siehst du das bei Bitcoin? Ist der Energieeinsatz, der ein Riesenthema ist, vielleicht da eine Richtschnur oder machst du es in anderen Parametern fest?
Na, ich sehe zwei Themen, also einerseits natürlich auch den Ressourcenaufwand, das heißt die Energie, die gebraucht wird, um einen neuen Bitcoin zu produzieren, der ist relativ nah dran an dem, was ein Bitcoin kostet. Wenn man sich so im Durchschnitt die globalen Energiepreise anschaut und auch dort, wo gemeint wird. So, das wäre der erste Ansatz, wodurch man das bewerten könnte. Und der zweite Ansatz meiner Meinung nach ist, Bitcoin ist eine Technologie, eine monetäre Technologie. Und das heißt, man könnte sich die Adoptionskurve zum Beispiel anschauen und davon extrapolieren, wie viel Adaption wird man erwarten über die nächsten Jahre. Wir sprechen jetzt ungefähr so bei knapp 3% der Weltbevölkerung hat einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin. Das heißt, die Adaption ist ungefähr bei 3%. Wir stehen irgendwo bei, also vergleichbar Internet 1990ern, Social Media in den Anfängen. Und ja, diese Technologiekurve gilt meiner Meinung nach oder zeigt sich auch schon, dass die bei Bitcoin gelten wird. Und es fängt meistens oder ja, fängt sehr flach an, steigt dann relativ schnell nach oben und ja, bei höherer Adoption flacht es dann wieder ab. Das könnte man sich natürlich auch anschauen.
Interessant, dass du jetzt die Adaptationskurve ansprichst, weil da kann man natürlich sagen, okay, ja, ich gehe mal davon aus, dass das weiter steigt. Man kann aber auch sagen, dass man was aktiv dafür tun will. Genau dazu hast du dich ja irgendwann entschlossen, als du gesagt hast, ich will nicht nur einfach Bitcoin selber halten und mich da in das Rabbit Hole reinbegeben, sondern ich mache ein Bitcoin-Unternehmen. Wie kam es dazu?
Naja, ich habe mich dann, wie gesagt, eingangs 2017 extrem viel mit dem Thema beschäftigt und war dann natürlich auch so im Bekannten-, Freundeskreis, Familienkreis immer die Ansprechperson. Und habe dann über die Jahre immer festgestellt, ja, Personen haben mich gefragt, hey, wie funktioniert das? Wie kaufe ich jetzt vielleicht auch Bitcoin? Und damals gab es einfach keine guten Plattformen, die sage ich jetzt mal für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt vielleicht kein Finanzexperte oder Technologie-Geek ist. Und dann ist 2019 die Idee entstanden, Bitcoin, also der Fokus auf Bitcoin zu einfach und ohne Hürden anzubieten wie möglich. Und daraus ist eben 21 Bitcoin entstanden, quasi mit dieser Vision, Bitcoin sicher und einfach für eine breite Masse anzubieten. Und ja, das machen wir jetzt seit 2020, damals angefangen. Mittlerweile ja, gibt's uns jetzt 5 Jahre, bisschen über 80.000 Kunden in 30 Ländern.
Ja, und das ist ja so diese Vision, die uns eint. Ja, bei Scalable haben wir ja die digitale Investmentplattform mit dem Thema Geldanlage für jedermann, niedrige Zugangshürden, hohe Transparenz, hohe Standards, auch was die Sicherheit angeht. Und das ist ja dann bei euch dasselbe, allerdings komplett auf Bitcoin fokussiert. Bei euch kann ich kein Ethereum, kein Solana, kein Cardano und keinen Trumpcoin und auch keinen Melania-Coin kaufen. Warum dieser Maximalismus an der Stelle ja dann wirklich auf Bitcoin? Warum nichts anderes aus dem Kryptobereich?
Naja, zwei Gründe. Also einerseits, dieser Fokus macht natürlich die ganze Nutzererfahrung einiges einfacher. Alle Prozesse sind einfacher, wenn du dich auf ein Asset fokussierst. Das heißt, du kannst dem Nutzer auch viel, viel bessere Nutzererfahrung bieten, viel besseren Support. Du hast geschulte Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Wallets auseinandersetzen und dem Nutzer einfach helfen können. Also das ist das eine. Und zweitens ist einfach diese Investment-These, die wir vertreten, ist Bitcoin als Wertspeicher, als digitales Gold oder digitaler Rohstoff, eben eine ganz, ganz andere Investmentthese als jetzt Altcoins, Kryptowährungen im anderen Sinn oder im Allgemeinen, die ja eher, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen so mit Private Equity vergleichen. Also das sind Unternehmen, die Technologie-Startups mehr oder weniger sind. Es kann natürlich auch erfolgreich sein, aber du hast ein ganz anderes Risikoprofil, wenn du ein Unternehmen dahinter hast.
Da würde ich es eher mal Venture Capital nennen. Also wirklich Wagniskapital, Seed Capital. Ja, aber Private Equity ist ja schon ein bisschen etablierter. Private Equity sind ja vor allen Dingen Buyout-Transaktionen von Unternehmen, die schon ordentlich was drauf haben. Aber das sind also Ventures. Und ihr sagt, ihr wollt kein Venture, ihr wollt kein Wagnis, sondern ganz klare Narrativ. Du hast es ja mehrfach gesagt. Bitcoin ist digitales Gold und ihr wollt sozusagen der digitale Goldhändler sein.
Ganz genau, ganz genau. Und das sehen wir auch zum Beispiel in unserer Kundenstruktur. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die jetzt nicht Trading machen, also das heißt, die nicht irgendwie 500 Euro rein, raus traden, sondern wirklich Leute, die langfristig investieren, täglichen Sparplan, wöchentlichen, monatlichen Sparplan, das heißt immer wiederkehrend investieren. Macht natürlich bei einem Asset, das sehr volatil ist, auch immer Sinn, über diesen Cost-Average-Effekt lange eine Position
auf. Bei jedem Asset Sinn, macht auch beim ETF großen Sinn, ja. Insbesondere dann, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn der Cost Average Plan ja die Lebensrealität reflektiert. Ja, bei den meisten Menschen ist es ja nicht so, dass schon der Batzen Geld da ist, sondern dass jeden Monat etwas reinkommt, im besten Fall etwas davon übrig bleibt, ja. Und dann ist Cost Average keine Anlagestrategie, sondern es ist einfach die logische Folge davon, wie man Vermögen aufbaut. Also das kann man bei euch auch immer klack automatisiert regelmäßig, ähnlich wie bei uns, Bitcoin dann erwerben. Und jetzt ist natürlich die Frage, du hast gerade die Unternehmensgründung nochmal datiert. Das war ja erstmal eine richtig wilde Zeit, weil das war ja mitten im Krypto-Boom, als ihr gegründet habt. Trotzdem war es für euch am Anfang gleich schon mal richtig hart. Ich habe gelesen, kurz nach der Gründung habt ihr die Bank verloren als Firma.
Genau, damals, also 2020 gestartet. Wir haben dann 22 so richtig die Plattform geöffnet. Hat natürlich alles gedauert, auch die Registrierung der Finanzmarktaufsicht und so weiter und so fort. Und dann ist es eigentlich relativ schnell sehr, sehr gut losgegangen. Wir waren damals auch bei einer deutschen Bank in Bayern. Und das hat alles super funktioniert. Dann ist das Geschäft sehr, sehr schnell gewachsen. Viele Kunden neu dazugekommen, viel Geld auf das Konto eingezahlt. Und dann haben wir mehr oder weniger aus heiterem Himmel auf einmal einen Brief von der Bank in unserem Büro gehabt, wo drinnen gestanden ist, wir kündigen das Konto innerhalb von 30 Tagen, muss das Geld abgezogen werden und alle Daueraufträge quasi umgeleitet werden.
Begründung gibt's ja in solchen Fällen nicht, aber ihr konntet euch wahrscheinlich denken, irgendwie war denen dieses Bitcoin so ein bisschen ungeheuer, ne?
Ja, ich glaube, also sie wussten natürlich, was wir machen, aber ich glaube, sie haben unterschätzt, in welchem Volumen das auch so schnell quasi dann hochgefahren wurde. Und das war eine sehr, sehr kleine Regionalbank und für die waren wir dann einfach ein zu riskanter Kunde. Ja, aber wir haben zum Glück auch in derselben Zeit schon unsere jetzige Partnerbank, die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte aus Ingolstadt, kennengelernt auf einer Messe damals in Innsbruck, auf der Bitcoin 22 war das dann, glaube ich, noch. Und ja, haben uns dann gleich mit dem Vorstand auch unterhalten, weil die auch selber schon ein Bitcoin-Angebot gelauncht haben. Das heißt, die sind da auch ja Pioniere in Deutschland als Bank und haben uns da sehr, sehr gut verstanden. Die haben auch unsere Plattform sofort ja sehr gut befunden und waren dann auch Kunden von uns. Und so ist eigentlich diese Kooperation dann auch entstanden.
Eine Kooperation, die inzwischen sogar dazu geführt hat, dass die Volksbank bei euch eingestiegen ist als Gesellschafter, was natürlich auch schon so ein Ritterschlag ist, ja. Quasi die alte, traditionelle Finanzwelt, die dann eben doch die komplementären Berührungspunkte sieht mit so einem jungen Startup.
Ja, natürlich. Also das ist, wie du sagst, das ist ein Ritterschlag, wenn man von so einer etablierten Bank auch unterstützt wird. Und wir haben die Bank ja nicht nur gewonnen als Kapitalgeber, sondern wirklich als strategischen Partner. Wir planen auch in Zukunft gemeinsam Produkte aufzulegen. Das ist jetzt auch aktuell zum Beispiel im Bitcoin-Bereich ja ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema mit Bitcoin besicherte Kredite. Das heißt, Bitcoin zu hinterlegen auf einer Plattform wie bei uns und dafür dann einen Fiat-Kredit auch zu bekommen. Ich glaube, das wird auch nochmal die Adoption beschleunigen, wenn man...
Sind wir ja dann wieder beim Leverage, ne? Weil dann nehmen die Leute den sogenannten Fiat-Kredit, wobei ich natürlich immer zunächst an einen Autokredit denken würde dann, ja, wenn ich Fiat-Kredit höre, dann nehmen die den Fiat-Kredit und kaufen dafür wieder Bitcoin, ne?
Die kann natürlich sein. Es gibt aber auch mittlerweile einfach schon viele Personen, die einfach ein großes Vermögen in Bitcoin haben und die dann irgendwann auch sagen, okay, ich möchte meine Bitcoin vielleicht nicht verkaufen. Aber ich möchte mir irgendwann ein Auto finanzieren, ein Haus finanzieren oder zumindest für das Eigenkapital sorgen. Und deswegen machen solche Produkte natürlich auch Sinn, wie in Österreich. Sind ja nicht ganz so privilegiert steuerlich wie eher in Deutschland mit der einjährigen Haltefrist. Das heißt, in Österreich muss man immer auf seine Gewinne 27,5% Kapitalertragsteuer zahlen. Und dann werden solche Modelle natürlich auch interessanter, einfach seine Bitcoin nicht zu verkaufen, sondern zu beleihen.
Ja, da haben wir in Deutschland, ne, nach 12 Monaten, du weißt, das ist der Gewinn beim Bitcoin steuerfrei, auch bei Bitcoin-Nodes, also ETPs, die dann physisch hinterlegt sind und eben diesen dinglichen Auslieferungsanspruch verbriefen. Jetzt sind wir so bei Finanzprodukten. Ist das etwas, wo du sagst, das kann auch ein Milestone werden, wenn es mehr Finanzprodukte auf Bitcoin gibt? Also ich habe jetzt gesehen, eine Bank in Italien hat erstmals für Private Banking und Institutionals aufgelegt, eine kapitalgarantierte Note auf Bitcoin, die 85% Partizipation bietet für 5 Jahre, dann gekappt, bezogen auf dieses Bitcoin-ETP von BlackRock, das Ganze unterlegt mit einer Kapitalgarantie, das heißt, in 5 Jahren gibt es auf jeden Fall das Geld wieder. Glaubst du, dass sowas hilft oder sagst du, das ist eigentlich eher total kontraproduktiv? Das passt gar nicht zu dem, wo Bitcoin herkommt.
Ne, ich glaube, Bitcoin kommt einfach immer weiter in die Gesellschaft rein und auch in das traditionelle Finanzsystem. Und durch solche Produkte werden natürlich auch andere Zielgruppen, andere Investoren angesprochen. Das heißt, mehr Kapital kann auch in Bitcoin auch indirekt fließen. Was natürlich die Adoption von Bitcoin auch erhöhen wird. Also ich sehe dem jetzt nicht skeptisch oder stehe dem nicht skeptisch gegenüber. Ich meine, welche Produkte ein Investor bevorzugt, muss er für sich selbst wissen. Da gibt's natürlich immer irgendwo Vor- und Nachteile und Trade-offs. Aber grundsätzlich glaube ich, Bitcoin ist neutral und jeder darf Bitcoin so auch nutzen, wie er möchte.
Und deswegen bist du auch bei dem, was Michael Saylor macht, bei Strategy eher entspannt? Oder siehst du da irgendwie auch ein Risiko drin mit einem solchen Leverage und so vielen verschiedenen Finanzstrukturen, die ja teilweise auch gemacht werden, um institutionelle ganz bewusst und gezielt ansprechen zu können, je nachdem, wie deren Mandate aufgelegt sind? Das kann irgendwann auch mal zurückfeuern?
Es kann natürlich den Preis auf jeden Fall beeinflussen. Also wenn MicroStrategy mittlerweile, heißt ja nicht mehr MicroStrategy, irgendwann mal dazu gezwungen ist, einen Großteil ihrer Bitcoin auch abzustoßen, dann wird das natürlich den Markt extrem beeinflussen. Ich glaube aber nicht, dass es dann auch langfristig Bitcoin unbedingt schaden wird. Ich glaube nicht, dass Bitcoin deswegen einen Totalausfall haben wird und dann quasi vom Markt verschwinden wird. Ich bin eher so der Meinung, Bitcoin, entweder irgendwas passiert und Bitcoin wird komplett zerstört, glaube ich jetzt nicht durch ein Unternehmen, das verkaufen muss, oder Bitcoin wird sich extrem gut entwickeln. Also ich bin jetzt bin nicht davon überzeugt, dass Bitcoin irgendwo bei einer Marktkapitalisierung von ein paar Billionen herumdümpelt, sage ich mal, und nicht weiter wächst, sondern eigentlich eher so, entweder es gibt irgendein Event, Black Swan, was man schwer voraussehen kann. Ich sehe aktuell sehr, sehr wenig Totalrisiken für Bitcoin. Oder eben Bitcoin wird sehr, sehr erfolgreich.
Was ist mit diesem Thema Quantencomputer, was momentan immer mal wieder gespielt wird als großes Risiko perspektivisch, dass man irgendwann die Verschlüsselung knacken könnte, wenn die Quantencomputer mal soweit sind, was ja niemand wohl realistisch einschätzen möchte, zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, aktuell, ich glaube, Google hat ja gerade vorgestellt, ihren neuen Quantencomputer mit ungefähr ein bisschen über 100 stabile Qubits. Um Bitcoin, um die Algorithmen von Bitcoin zu knacken quasi, bräuchte man einige Millionen Qubits. Das heißt, wir sind noch ein paar Jahre wahrscheinlich davon entfernt.
Technologisches Tempo akzeleriert bekanntlich.
Genau, aber selbst wenn es irgendwann möglich sein wird, quasi diese Rechenleistung zu erreichen, Bitcoin ist Software, Bitcoin lebt ja. Bitcoin ist quasi ja nicht gebunden an den aktuellen Zustand. Und wenn das Netzwerk diese Gefahr sieht, das heißt dieser Teilnehmer am Netzwerk, die Nodes, und sich darauf einigen, Bitcoin abzugraden, die Software, dann kannst du natürlich auch diese kryptografischen Algorithmen upgraden auf quantumresistente Verfahren. Also das ist möglich. Ist natürlich, da gibt's ein gewisses Risiko, dass sich vielleicht sozial Menschen oder die Nodes nicht darauf einigen können, auf welchen Algorithmus abgegradet wird. Aber technologisch gibt es meiner Meinung nach ein sehr geringes Risiko, dass Bitcoin da quasi gehackt wird, weil es eben, wie gesagt, weiterentwickelt werden kann. Und zum Beispiel, das finde ich extrem spannend, dass diese Quantencomputer-Gefahr ist meiner Meinung nach viel, viel höher bewertet im Markt, als das Risiko wirklich ist, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und dadurch sehe ich zum Beispiel auch bei Bitcoin einiges an Potenzial, weil meiner Meinung nach Risiken im breiten Markt höher bewertet sind, als sie vielleicht wirklich sind.
Nichtsdestotrotz kann es natürlich jederzeit mal wieder kräftig bergab gehen. Ja, es müssen vielleicht nicht gleich 80% sein, aber nehmen wir mal an, irgendwie bei Strategy oder anderen großen Bitcoin-Hortern kippelt irgendwas. Wir wissen ja, ne? Also irgendwann ist Leverage immer ein Problem. So, dann kommt dieser Moment, Bitcoin verliert zum Dollar, zum Euro 50%, 60%. Glaubst du nicht, dass das diese Adaptationskurve kräftig runterziehen kann? Dass das nicht auch Menschen, die jetzt gerade in den letzten Jahren, im letzten Crash in Bitcoin reingekommen sind, dass sie das abschreckt und dass sie dann sagen, nee, will ich doch nicht haben?
Definitiv, also es kann natürlich passieren, dass die Adaption mal langsamer verläuft oder vielleicht auch mal stoppt, eben auch durch solche Events. Ich glaube aber mittlerweile, dass es eine sehr, sehr große Basis auch an Menschen und Unternehmen gibt, die sehr langfristig an Bitcoin glauben, die bei so einem Event auch versuchen würden, alles Geld liquide zusammenzubekommen, um eben solche Chance zu nutzen. Und ich glaube, dass solche Preisrückgänge vielleicht in Zukunft, also es kann keiner ausschließen, dass das passieren wird, aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele dann auch wieder Bitcoin kaufen würden, weil sie eben sehr langfristig daran glauben und sich Bitcoin dann auch wieder relativ schnell erholen würde, und langfristig wird es meiner Meinung nach die Adoption wenig beeinflussen.
Ja, du kennst ja diese Phase sehr gut, nicht nur als Bitcoin-Hodler, sondern auch als Unternehmer. Denn kurz nachdem ihr ja damals gegründet habt, der Boom währte nicht lange. da kam der Kryptowinter. Gab es da irgendwie mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ach du also eigentlich hätte ich doch mal meinen Job bei der Allianz oder in der Agentur weitermachen sollen, statt hier irgendwie auf eigene Faust eine Bitcoin-Company zu gründen.
Den Moment gab es aber jetzt nicht, weil Bitcoin gecrashed ist, sondern weil natürlich in so einer Unternehmensgründung und auch in einem hochregulierten Umfeld natürlich sehr, sehr viele Hürden auf dem Weg sind. Und ja, da gab es immer wieder mal auch Anfangsmomente, wo man sich gedacht hat, ja, hätte man mal lieber das ganze Thema gar nicht angefangen, weil man natürlich damals auch das unterschätzt sehr naiv reingeht und sich denkt, naja, was ist da dabei, eine Plattform zu machen? Du siehst ja im ersten Moment noch gar nicht, was da alles dahinter steht. Es ist auch immer wieder lustig, wenn ich Leute oder Bekannte von früher treffe, die dann eigentlich sagen so, ja, und was machst du da jetzt? Weil die Plattform läuft ja von selber, die Leute zahlen ja Geld ein und kaufen Bitcoin und das war's. Also wenn man natürlich davor wüsste, was alles hinter ja so einem Unternehmen steckt, so einer Plattform, dann könnte man sich vielleicht anders entscheiden. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Und ich glaube, das ist auch als Unternehmer immer wichtig, das richtige Mindset zu haben. Also auch, ja, zum Beispiel, ich sage immer gerne, the obstacle is the way. Also jedes Hindernis ist eigentlich der Weg und es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also man kann immer sagen, ja, da ist jetzt ein Problem, ich komme nicht mehr weiter. Oder man kann sagen, ich schaue mal das ganze Thema jetzt von einer anderen Seite an, finde vielleicht andere Wege, andere Türen öffnen sich dadurch und kämpfe mich so quasi weiter. Und das hat uns, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr gut geholfen, auch immer Perspektivenwechsel einzunehmen, mal einen Schritt zurückgehen und sich nochmal zu sammeln und sich dann zu fragen, kann ich vielleicht dieses Problem oder diesen Zustand anders lösen.
Du hast nicht alleine gegründet, du hast mit einem sehr guten Freund zusammen gegründet, der auch immer noch mit in der Firma ist als CTO. Ist das etwas, was du jungen Gründerinnen und Gründern empfehlen würdest, sich gleich zu Anfang einen Partner, eine Partnerin mit dazu zu holen, mit komplementären Stärken, auch gerade in dieser besonderen Rolle, dass ihr euch ja auch privat gut versteht? Oder sagst du, das war eigentlich großartig, dass es bei dir so getroffen hat, aber es muss nicht unbedingt sein.
Also ich glaube, jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich auf dem gleichen Level austauschen kann, ist extrem wertvoll, extrem wichtig, unabhängig davon, ob es jetzt fachlich auch ist, aber es ist einfach auch eine mentale Sache. Wenn man die gleichen Probleme durchlebt, dann kann man natürlich auf Augenhöhe miteinander sprechen und auch leichter Dinge verarbeiten und gemeinsam Lösungen finden. Und ich habe auch immer sehr viel Respekt davor gehabt, weil der Dominik und ich, also mein Co-Founder, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, mittlerweile 18 Jahre, also mehr als die Hälfte meines Lebens. Und wir hatten immer eine sehr, sehr gute und enge Freundschaft. Und natürlich hat man dann auch Respekt davor, was passiert, wenn man jetzt zusammen ein Unternehmen gründet. Man kennt ja auch diese Stories, wo sich dann Gründer wegen was auch immer streiten und die Freundschaft quasi daran zu...
Ja, und dann zerbricht am Ende Freundschaft und Unternehmen. Da ist ja gleich dann alles im Feuer.
Ja, aber ich muss sagen, also bei uns harmoniert das einfach sehr, sehr gut. Also wir verstehen uns, ja, ich würde sagen, blind. Das Verhältnis ist eigentlich noch besser geworden durch die Jahre jetzt und auch durch das, was wir erlebt haben. Ja, und dadurch, dass wir uns, glaube ich, auch so lange schon so gut kennen wir natürlich auch unsere Stärken und Schwächen sehr, sehr gut und können das, glaube ich, einfach deswegen besser miteinander auch umgehen und uns auch wirklich blind vertrauen.
Ja, finde ich großartig und wünsche euch auch, dass das hält. Also bei mir war es genau umgekehrt. Ja, ich habe ja in den Nullerjahren dann gegründet damals und je besser das Unternehmen lief und als wir dann auch zum Verkauf waren, umso weiter haben sich mein Co-Gründer, damals bester Freund und ich, voneinander entfernt. Und heute ist dann komplett der Ofen aus und so. Ich wünsche euch, dass das euch eben nicht passiert. Zum Abschluss. Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich genau für diese beiden Themen interessieren und die auch noch einen ganzen Weg vor sich haben, ne? Nämlich Bitcoin und Unternehmerschaft. Was würdest du jungen Menschen raten, die das irgendwie miteinander verbinden wollen? Die können ja jetzt nicht nochmal hingehen und sagen, okay, wir gründen jetzt die nächste Plattform, weil 21 Bitcoin gibt's ja schon, da gibt's ein paar andere Plattformen. Wie können die trotzdem beide Themen unter einen Hut kriegen? Was sollten sie beachten?
Ne, ich denke, das Wichtigste ist, sich wirklich mit den Themen tief auseinanderzusetzen, sehr, sehr viel darüber zu lernen, zu erfahren, sehr neugierig zu sein, wirklich versuchen, auch immer den Dingen auf den Grund zu gehen. Es gibt sehr, sehr viele Phrasen, es gibt sehr viel, ja, auch Content da draußen, aber man sollte sich immer die Frage bis zur Wurzel stellen und wirklich erst, wenn man da angekommen ist, sollte man quasi zum nächsten Thema gehen. Und ja, was das Thema Unternehmertum angeht, ist, glaube ich, einfach Fokus extrem wichtig. Fokussiere dich auf das, was du gut kannst und schau, dass du das richtig umsetzt. Ich glaube, was sehr, sehr viele Unternehmen auch irgendwann dann oder auch schon am Anfang falsch machen, ist, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen und nicht ihr Kernelemente wirklich, wirklich gut umzusetzen, bevor du dich auf ein ja anderes Thema stürzt. Das versuchen wir eigentlich, egal wo es ist. Also unser Produktfokus ist natürlich sehr eingeschränkt. Wir versuchen das auch im Marketing zu machen, sehr fokussiert Initiativen zu machen und ja, auch geografisch uns auch da sehr zu fokussieren. Und ich glaube, das ist schon auch ein Schlüssel zum Erfolg, wie du auch als kleines Team vielleicht auch am Anfang deine Nische finden kannst und wie du da erfolgreich werden kannst.
Was ja nicht nur ein Ratschlag ist für Unternehmer oder Unternehmer in spe, sondern auch für jeden, wenn es beispielsweise um Vermögensaufbau geht, immer dorthin zu gucken, wo man den höchsten Hebel auf seiner Ressourcen hat. Und das ist halt häufig auch dann die eigene Arbeitskraft und nicht die ständige Optimierung des Aktien-ETF oder Bitcoin-Sparplans. Den lässt man einfach laufen und arbeitet daran, dass entsprechend mehr reinkommt und man entsprechend mehr besparen kann. Das war's für heute mit Asset Class aus einem ganz besonderen Ambiente. Es wird allmählich auch ein bisschen laut hier drumherum, Daniel, und wir gehen dann gleich auch mal rein ins Getümmel und hören die Beats mal ohne Kopfhörer an. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Danke auch an dich, dass du uns heute wieder zugeschaut und zugehört hast. Ich freue mich immer, wenn du uns deine Zeit schenkst, wenn du Anregungen hast, was wir besser machen sollen, wen wir mal einladen sollen, worum wir uns thematisch kümmern, dann schreib es uns doch gerne entweder an podcast@scalable.capital per E-Mail oder in den sozialen Netzwerken bei Scalable Capital oder bei mir @cwröhl. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Für heute tschüss aus, nicht Berlin, sondern Salzburg.